Es müsste 1981 gewesen sein. Ich war 13 Jahre alt und in der ältesten Gruppe des Kindergottesdienstes. Ja, damals hatten wir tatsächlich noch drei Kindergottesdienstgruppen in meiner Heimatgemeinde. Und wir hatten einen neuen Kindergottesdienstmitarbeiter. Ich fand ihn ganz großartig. Er nahm uns sehr ernst und behandelte uns sehr erwachsen. Das fand ich toll. Und er war schon sehr alt und sehr weise, fand ich damals, so um die 19 Jahre alt. Und er hat mit uns im Kindergottesdienst ein Buch gelesen. Er hat in weiten Teilen einfach daraus vorgelesen. Ein Buch über die Endzeit und die Wiederkunft Jesu. Und ich fand es total faszinierend. In diesem Buch wurden viele Parallelen gezogen zwischen biblischer Prophetie und dem, was damals so aktuell war. Ich weiß noch, irgendwie kam ganz viel Israel darin vor, es kam die Europäische Union drin vor, der Kommunismus natürlich und ein paar Vermutungen darüber, wer der Antichrist sein würde, die gab es auch schon. Total faszinierend, auch ein bisschen gruselig, aber auf die gute Art und Weise fand ich es gruselig. Und jedenfalls fühlte ich mich durch die Lektüre dieses Buches oder das Zuhören bei diesem Buch als Insider, als einer, der den wirklichen Durchblick hat. Und sehr klar und einleuchtend fand ich, dass Jesus sehr, sehr bald wiederkommen würde. Nun sind seitdem schon 40 Jahre ungefähr vergangen. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Der Kommunismus ist weitgehend Geschichte. Um Israel ist es ruhiger geworden. Und wer der Antichrist ist, das wissen wir immer noch nicht. Aber jetzt haben wir die Corona-Pandemie. Und das ist wahrlich ja nicht das einzige Problem, mit dem die Welt gerade zu kämpfen hat. Die Klimakrise ist auch noch da. Die Verschmutzung der Meere mit Plastik ist auch noch da. Ein beispielloses Artensterben ist auch noch da. Und man könnte die Aufzählung der bedrohlichen Entwicklungen noch länger fortsetzen. Hat das jetzt etwas mit der Wiederkunft Jesu zu tun? Und mit dem, was für die Zeit davor angekündigt ist in der Bibel? Mir ist diese Frage in mehreren Gesprächen begegnet. Und ich glaube, es ist wichtig, sich dieser Frage auch ehrlich zu stellen und sorgfältig hinzuschauen. Was sagt Jesus denn darüber? Was sagt Jesus über die Zeit zwischen seiner Himmelfahrt und seiner Wiederkunft? Und diese gesamte Zeit ist ja eigentlich biblisch betrachtet Endzeit, also von, ja, sage ich mal, 30 nach Christus bis 2020 plus X. All das ist biblisch betrachtet Endzeit. Was sagt Jesus darüber? Was lesen wir in der Bibel? Wir finden diese Texte jeweils kurz vor der Passionsgeschichte. Matthäus 24 und 25, Markus 13 sowie Lukas 17 und 21. Und ich möchte euch sehr ermutigen, diese Texte auch wirklich selber zu lesen und sie auf euch wirken zu lassen. In dieser Predigt beziehe ich mich vor allem auf Matthäus Kapitel 24 und 25. Und Matthäus 24 beginnt mit einer Vorhersage Jesu. Er sagt nämlich voraus, dass der Tempel in Jerusalem zerstört werden wird. Daraufhin fragen ihn seine Jünger, wann wird das geschehen? Und woran können wir erkennen, dass du wiederkommst und das Ende der Welt da ist? Die Jünger denken also, dass die Zerstörung des Tempels in Jerusalem und die Wiederkunft Jesu und das Ende der Welt ganz nah beieinander liegen und quasi gleichzeitig passieren. Und jetzt wollen sie wissen, wann ist es soweit? Und woran können wir erkennen, dass das direkt auf uns zukommt? Jesus lässt sich mit der Antwort erstmal eine Menge Zeit und sagt erstmal eine Menge Dinge, die nicht direkt eine Antwort darauf sind, auf diese Frage. Er sagt erstmal, Leute, lasst euch nicht in die Irre führen. Es werden viele Leute kommen in meinem Namen und sagen, ich bin's, ich bin der Messias, ich bin der wiedergekommene Jesu. Und viele in die Irre führen, aber glaubt ihnen nicht. Erschreckt nicht über das, was passieren wird. Dann kündigt er Verfolgung an. Dann kommt er auf die Zerstörung des Tempels in Jerusalem zu sprechen und was dann wichtig sein wird. Und diese Voraussagen Jesu haben sich im Jahr 70 nach Christus dann erfüllt. Freilich ist damit die Frage nach der Wiederkunft Jesu und dem Ende der Welt noch nicht beantwortet. am Ende dieser Rede, aber gibt Jesus auch diese Antwort noch. Die fällt allerdings anders aus, als die Jünger vermutlich erwartet haben. Denn Jesus sagt, Vers 36, von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Richtig gehört. Jesus, der Sohn Gottes, sagt, also ihr fragt, wann ich wiederkomme, wann das Ende der Welt da ist. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht und darum kann ich es euch auch nicht sagen. Und falls das jemand noch nicht verstanden haben sollte, sagt Jesus weiter, Vers 42, darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommen wird. Vers 44, darum seid jederzeit bereit, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wenn ihr es nicht erwartet. Und falls es jemand immer noch nicht verstanden haben sollte, sagt Jesus in Kapitel 25, Vers 13, darum seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus. Ihr wisst es nicht, ihr wisst es nicht, ihr wisst es nicht, ihr wisst es nicht. Viermal. Nun gibt es natürlich die ganz Spitzfindigen, die sagen, naja, aber Jesus hat ja gesagt, ihr wisst nicht Tag oder Stunde im Voraus, aber Monat vielleicht ja schon oder Jahr oder wenigstens Jahrzehnt. Ist natürlich Unfug. Gemeint ist natürlich, wir wissen die Zeit gar nicht. Er kommt zu einer Stunde, wenn wir ihn nicht erwarten. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, und zwar wirklich nicht. Nicht mal ein kleines bisschen. Wenn er da ist, dann werden wir es merken. Und die Frage nach den Zeichen, die beantwortet Jesus so. Dann wird der Menschensohn für alle sichtbar im Himmel erscheinen. Dies ist das Zeichen, dass das Ende da ist. Also das Zeichen der Ende, vom Ende der Welt und der Wiederkunft Jesu ist die Wiederkunft Jesu. Und das werden alle mitkriegen. Dann ist es keine Frage mehr. Was heißt das jetzt? Den Endzeitpropheten, die jetzt in der Corona-Krise meinen zu wissen, was die Uhr geschlagen hat, denen möchte ich sagen, Leute, ihr wisst es nicht, wann Jesus wiederkommt. Ihr wisst nicht, ob es noch lange dauert oder ob es bald sein wird. Ihr wisst es nicht. Vielleicht dauert es noch wirklich lange. Und all denen, die jetzt sagen, ach was, komm, Seuchen hat es schon immer gegeben. Das alles hat gar nichts mit der Wiederkunft Jesu zu tun. Denen möchte ich sagen, Leute, ihr wisst es nicht. Ihr wisst nicht, ob Jesus jetzt bald wiederkommt oder ob es noch lange dauert. Ihr wisst es nicht. Vielleicht kommt er sehr bald. Nun mag jemand vielleicht einwenden, ja, aber hat Jesus nicht doch auch von Zeichen der Zeit gesprochen, die man beobachten kann? Hat er nicht auch von Kriegen und Erdbeben und Hungersnöten und Seuchen und Christenverfolgung gesprochen? Sind das nicht doch Zeichen der Zeit, die wir beobachten können und an denen wir so ungefähr abschätzen können, was die Weltenuhr geschlagen hat? Auch da muss man jetzt wieder genau lesen. Jesus spricht von all diesen Dingen, aber er sagt dazu, Vers 6, das ist noch nicht das Ende. Jesus gibt uns keinen Endzeitfahrplan in die Hand, wo wir die Station bis zu seiner Wiederkunft so abhaken können, immer ein Kreuzchen machen. Das ist jetzt schon passiert, das ist schon passiert. Sondern er bereitet uns einfach nur realistisch auf das vor, was diese ganze Weltzeit prägen wird, bis er kommt. Und das ist so. Hunger und Seuchen und Kriege und Naturkatastrophen werden nicht aufhören, bis Jesus wiederkommt. Natürlich macht es trotzdem Sinn, an Impfstoffen zu forschen, Tsunami-Warnsysteme aufzubauen, Friedensverhandlungen zu führen und den Hunger zu bekämpfen. Aber wir werden das Paradies auf Erden nicht erschaffen. Leid und Tränen werden zu dieser Weltzeit gehören. Damit zu rechnen, gehört einfach zu einem biblischen Realismus. In dieser ganzen Aufzählung gibt es tatsächlich nur eine Sache, wo man sagen kann, also daran kann man vielleicht doch ein bisschen was ablesen. Jesus sagt nämlich, das Evangelium vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden. Erst dann kommt das Ende. Das freilich ist heute jetzt erfüllt. Wie lange danach das Ende kommt, hat er nicht gesagt. Aber da muss man sagen, das hat in den letzten Jahrzehnten sicherlich eine Menge an Fahrt aufgenommen und mittlerweile gibt es vermutlich in allen Ländern der Erde Christen, zumindest ist in allen Ländern der Erde schon irgendwie das Evangelium gepredigt worden. Aber wenn man nochmal zurückkommt zu diesen Dingen wie Erdbeben, Seuchen und so weiter, dann gehört zum biblischen Realismus noch etwas. Matthäus 24, Vers 8 sagt Jesus, das alles ist erst der Anfang vom Ende, der Beginn der Geburtswehen. Geburtswehen, so habe ich es mir erzählen lassen, beginnen mit so einem leichten Ziehen, das man vielleicht noch gar nicht so richtig zuordnen kann. Das ist unangenehm, das kommt, das geht dann aber auch wieder. Und dann kommt es wieder und wird stärker. Und dann geht auch das vorbei. Und dann kommen die ersten leichten Wehen, die dann wirklich auch schon wehtun. Und die Frequenz wird stärker, wird schneller. Der Schmerz wird größer. Und Jesus sagt, mit der neuen Welt Gottes und der Geburt der neuen Welt Gottes verhält es sich genauso. Da gibt es auch so etwas wie Geburtswehen. Und die Geburt der neuen Welt Gottes ist schon im vollen Gange, seit 2000 Jahren schon. Und immer wieder hat es Wehen gegeben. Die Pestwellen und die spanische Grippe, den 30-jährigen Krieg, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, das Jahr ohne Sommer 1816, wo es im Juli und August noch geschneit hat und die ganze Ernte komplett ausgefallen ist in weiten Teilen Europas und Hungersnöte sich anschlossen. Es gab die totalitären Regimes des Faschismus und Kommunismus. Und nicht nur die Menschenwelt, sondern auch die Schöpfung ist davon betroffen. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 22, wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in Wehen liegt wie eine Frau bei der Geburt. Und die Brände in Australien im letzten Jahr, die anhaltende Abholzung im Amazonasbecken, die gegenwärtige Heuschreckenplage in Ostafrika, biblisch betrachtet gehört all das zu den Geburtswehen der neuen Welt Gottes. Wie viele davon noch kommen, wissen wir nicht. Das weiß niemand. Und wir wissen nicht, wie viele Pausen es noch geben wird zwischendrin. Wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, wird die Corona-Pandemie noch weiter ansteigen und dann irgendwann abflachen und auch vorbei sein. Aber irgendwann wird die nächste Geburtswehe kommen. Und biblisch betrachtet kann man eine Tendenz, glaube ich, schon als wahr annehmen, nämlich dass die Heftigkeit dieser Geburtswehen eher ansteigen wird, eher zunehmen wird, bis die neue Welt Gottes da ist. Wenn sie dann da ist, die neue Welt Gottes, dann wird alles Böse und alles Leid endgültig vorbei sein. Und darum lohnt es sich durchzuhalten. Aber die Wehen werden weitergehen und eher noch schmerzhafter sein. Zu einem biblischen Realismus gehört das dazu, damit zu rechnen und darauf gefasst zu sein. Also, es bleibt dabei, die Jünger fragen, wann wird das geschehen und woran können wir erkennen, dass du wiederkommst und das Ende der Welt da ist? Und Jesus sagt, ich weiß es nicht und ihr wisst es auch nicht. Aber eins ist Jesus wichtig bei alledem. Und auch das wiederholt er mehrfach, dreifach, nämlich die Aufforderung, seid wachsam, Vers 42, Vers 44, seid bereit. Und nochmal, 25, 13, seid wachsam. Was heißt das? Wachsam, bereit sein. Manche Christen verstehen das als Aufforderung, so seid wache Beobachter. Guckt zu, was passiert. Verhindern könnt ihr sowieso nicht. Also geht so innerlich auf sicheren Abstand und schaut einfach zu. Aber ehrlich gesagt überzeugt mich das sehr wenig und erinnert mich auch eher an den Propheten Jona im Alten Testament unter seinem Rizinusstrauch. Der Prophet Jona war von Gott gesandt, um der Stadt Ninive und ihren Einwohnern den Untergang anzukündigen. Und dann geht er außerhalb der Stadt in sicheren Abstand unter einen Sirizinusstrauch und will den Untergang der Stadt beobachten, live und in Farbe. Als dieser Untergang dann nicht kommt, ist er bitter enttäuscht und klagt Gott an. Er betet: Ah, ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Ja, da wollte der Jona so ein paar Selfies schießen mit Feuer und Schwefel im Hintergrund. Ja, und Pustekuchen wird nix, ne? Ja, so ein antiker Gaffer war das. Gott macht ihm einen Strich durch die Rechnung, weil er es eben doch nicht übers Herz bringt, Ninive zu vernichten. Wach zu sein im biblischen Sinne hat nichts mit so einer Beobachterposition wie bei Jona zu tun. Es hat nichts damit zu tun, einfach zuzugucken, wie die Welt untergeht. Sondern es bedeutet, im Sinne Jesu zu handeln, bis er wiederkommt. Das heißt wach sein. Vielleicht hilft ein Vergleich, diesen Punkt zu verstehen. Es gibt ja so zwei Arten auf der Welt, zwei Philosophien von sich besuchen. Wie macht man das in Deutschland? In Deutschland macht man immer einen Termin aus. Wann treffen wir uns und wo treffen wir uns? Also Sonntag um 3 zum Kaffee. Naja, und die besucht werden, die Gastgeber sind, die putzen nochmal und räumen auf und backen den Kuchen und bereiten den Kaffee vor und warten, dass der Besuch kommt. Naja, und wenn er sich dann verspätet, dann guckt man schon mal so ein bisschen verstört auf die Uhr und wann kommen sie denn jetzt? Und wenn es noch später wird, dann wird man noch ein bisschen ärgerlich. Wo bleiben sie denn und können die sich nicht an Absprachen halten und was ist denn los und können sie nicht mal wenigstens anrufen und so. Das ist so die deutsche Art, aber was man nicht machen würde, ist, man würde jetzt nicht an die Steuererklärung gehen und den Rasen mähen, bis der Besuch kommt, weil man hat ja einen Termin. Und dann wartet man, bis der Besuch da ist oder irgendwie die Absage doch noch reinkommt. In vielen anderen Ländern gibt es so eine Besuchskultur nicht, sondern da ist man eigentlich irgendwie immer bereit. Man lebt mit einem offenen Haus und jeder darf jederzeit vorbeikommen. Und jeder ist irgendwie auch bereit. Wenn ein Besuch kommt, legt man halt das aus der Hand, womit man gerade beschäftigt ist. Und solange keiner kommt, naja, macht man halt mit dem weiter, womit man gerade beschäftigt ist. Ob man nun die deutsche oder die andere Besuchskultur besser findet, mag jeder selbst entscheiden. Ich bin da, glaube ich, schon sehr deutsch. Was die Wiederkunft Jesu angeht, ist freilich die undeutsche Besuchskultur auf jeden Fall die bessere. Wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Darum ist es umso wichtiger, jederzeit bereit zu sein, jederzeit vorbereitet zu sein und so zu leben, dass Jesus herzlich willkommen ist. Wachsein heißt also, hier und jetzt für das Reich Gottes zu arbeiten. Wachsein heißt, hier und jetzt Liebe zu üben, auch wenn die Zeiten schwieriger werden, wie sie jetzt gerade schwieriger werden. Wachsein heißt, hier und jetzt Menschen von Jesus weiterzusagen und dafür zu beten, dass wir überhaupt Freimut haben, dass wir es überhaupt über die Lippen bringen. Wachsein heißt, hier und jetzt Gottes Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Wachsein heißt, hier und jetzt für die von Gott geliebte Welt zu beten und zu arbeiten. In heiligem Ernst und heiliger Gelassenheit. Im Gleichnis von den anvertrauten Talenten, das Jesus auch in diesem Zusammenhang erzählt, sagt Jesus nach Lukas 19, Vers 13, handelt, bis ich wiederkomme. Wenn wir das tun, dann sind wir wach, dann sind wir bereit. Allerdings muss man ja auch ehrlich eingestehen, manchmal übermannt uns schon der Schlaf oder kann das jedenfalls der Fall sein. Es kann uns passieren, auch als Christen, dass wir echt einpennen. Äußerlich mag es zwar sein, dass wir eine Menge Projekte am Laufen haben und sehr aktiv sind, aber geistlich betrachtet sind wir vielleicht trotzdem eingeschlafen, weil wir nur mit unserer kleinen Welt beschäftigt sind und dabei das Reich Gottes und das, was wirklich zählt, aus dem Blick verlieren. Und das hieß dann trotzdem geistlich eingeschlafen zu sein, auch wenn man sehr aktiv ist. Wenn das der Fall ist, dann ist es Zeit aufzuwachen vom Schlaf. Und mir scheint, vielleicht muss man das mal in Erwägung ziehen, ob nicht die gegenwärtige Krise oder in dieser gegenwärtigen Krise nicht auch so etwas wie ein Weckruf Gottes liegt. Ein Weckruf Gottes für uns. Vielleicht will Gott uns in dieser Erschütterung unseres normalen Lebens richtig mal wachrütteln, damit wir aufwachen, uns den Schlaf aus den Augen reiben und aufstehen und wach und bereit sind zu handeln, bis Jesus wiederkommt. Ich schließe mit einigen Versen aus Römer 13, die Verse 8 bis 14. Da schreibt Paulus: Bleibt niemand etwas schuldig, außer der Schuld, die ihr niemals abtragen könnt, der Liebe, die ihr einander erweisen sollt. Wer den Mitmenschen liebt, hat alles getan, was das Gesetz fordert. Ihr kennt die Gebote. Brich nicht die Ehe, morde nicht, beraube niemand, blicke nicht begehrlich auf das, was anderen gehört. Diese Gebote und alle anderen sind in dem einen Satz zusammengefasst: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer liebt, fügt seinem Mitmenschen nichts Böses zu. Also wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Macht ernst damit. Und das erst recht, weil ihr wisst, was die Stunde geschlagen hat. Es ist Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen. Denn unsere endgültige Rettung ist nahe. Sie ist uns jetzt näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Bei aller Unsicherheit über den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu, das können wir mit Sicherheit sagen. Die Zeit unserer Rettung ist näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Ich lese weiter. Die Nacht geht zu Ende. Bald ist es Tag. Deshalb wollen wir alles ablegen, was zur Finsternis gehört, und wollen uns mit den Waffen des Lichts rüsten. Wir wollen so leben, wie es zum hellen Tag passt. Keine Sauf- und Fressgelage, keine sexuellen Ausschweifungen, keine Streitigkeiten und Rivalitäten. Lasst Jesus Christus, den Herrn, euer ganzes Leben bestimmen und hätschelt nicht eure alte, selbstsüchtige Natur, damit die Begierden keine Macht über euch gewinnen. Soweit dieser Text. Es ist Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen. Amen.